So, guten Abend zusammen. Das ist interessant, wie sich der Raum immer noch so in den Minuten füllt, wo man eigentlich nach vorne guckt. Wenn ich dann hier vorne sitze, dann denke ich, wo kommen die denn alle her? Das ist schön. Kommenden Mittwoch ist unser Zeugnisabend. Da möchte ich herzlich einladen, zu überlegen und zu erinnern, was wir mit Jesus erlebt haben. Das muss kein langer Bericht sein. Das muss nicht mal 2 oder 3 Minuten sein. Es kann vielleicht irgendein Bibelvers sein, den man einfach nur vorliest, mit kurzem Kommentar oder ohne Kommentar, der euch unter der Woche begegnet ist, der euch angesprochen hat und wo ihr sagt, der hat mich so gesegnet, vielleicht segnet er irgendeinen auch, der Mittwochabend kommt. Oder eine Gebetserhörung, eine Begegnung, die Gott euch geschenkt hat. Denkt einfach vorher mal drüber nach und dann kommt und ermutigt die anderen und gebt was weiter zum Lob Gottes. Andreas und ich werden am 23. Juli in Urlaub fahren und ab übernächsten Mittwoch wird dann der Andrew die Bibelstunde regelmäßig übernehmen. Wir haben einen langen Abschnitt heute vor uns, die letzten Verse von Kapitel 23 im Lukas-Evangelium und das ganze Kapitel 24. Wie ihr euch denken könnt, wir gehen heute Abend nicht ins Detail. Und trotzdem glaube ich, dass der Herr doch einige ermutigende erwähnenswerte Gedanken für uns hat. Lass uns doch mal beten. Jesus, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der immer redet, Herr. Der zu unseren Herzen reden möchte. Herr, unter der Woche und mittwochs und sonntags und wann immer. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich nicht versteckt, der erfahrbar ist, der hörbar ist. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du heute Abend unsere geistlichen Ohren öffnest, unser Herz öffnest, damit wir hören, was du uns zu sagen hast, damit wir ermutigt und von dir angesprochen nach Hause gehen. Amen. Ja, vergangen Mittwoch, wer hier war, wird sich erinnern, es ging um das Verhör Jesu vor Pilatus und vor Herodes und ging dann um seine Verurteilung und seine Kreuzigung. Und für die Römer war das alles eine Routinesache. Damals waren Kreuzigungen nicht was alle paar Jahre mal vorkam, sondern es waren Abschreckungsmittel der Römer und die machten das, wann immer es ihnen passte. Und für die war das ein Routinevorgang. Und die hatten auch keine Ahnung, dass der, den sie da kreuzigten, dass das einer war, der für ihre Sünden starb. Für den Spott, den sie da unterm Kreuz losließen. Oder für all das, was sie Jesus antaten und das, was sie anderen Menschen antaten. Und die hatten keine Ahnung davon. Es war eine Routinesache. Und trotzdem für die Ewigkeit, für sie selbst, für die Menschen damals, für die Menschen bis heute, ist das der einzige Schlüssel, der passt. Jesu Kreuzigung ist der einzige Schlüssel, der passt für die Ewigkeit im Himmel. Man könnte die heutigen Verse überschreiben mit Frust und Freude. Also der Schluss von Kapitel 23 und Kapitel 24, Frust und Freude. Man könnte auch sagen, das triumphale Ende. Wir wissen natürlich, wie es Lukas Evangelium ausgeht, geht aus wie alle anderen Evangelien auch, mit der Auferstehung Jesu und dann mit ein paar Schlussbemerkungen. Lass uns Kapitel 23, die letzten Verse lesen, 50 bis 56. Und siehe, ein Mann namens Josef aus Arimathia, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete, dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein in Felsen gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Und dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Das hört sich jetzt erstmal an wie ein trauriges Ende einer einst erfolgversprechenden Karriere. Der Lukas lässt einiges aus, was die anderen Evangelien berichten. Vielleicht ist euch das letzten Mittwoch schon aufgefallen. Lukas benutzt zum Beispiel oder berichtet zum Beispiel nur über eins der sieben Worte Jesu am Kreuz. Oder er lässt aus, dass die Kriegsknechte Jesus die Beine nicht brachen. In einem anderen Evangelium, Matthäus, da wird ja berichtet, als dass der Josef zum Pilatus geht und Pilatus will erst sicher gehen, dass Jesus auch gestorben ist, dass er nicht lebendig vom Kreuz abgenommen wird. Und die Soldaten sehen, dass er gestorben ist und deswegen brechen sie ihm die Beine nicht. War übrigens auch eine Prophezeiung, dass ihm die Beine nicht gebrochen werden. Und die erfüllt sich. Aber das erwähnt der Matthäus, der schreibt an eine andere Zuhörerschaft, der schreibt an die Juden. Für die war das sehr wichtig, dass sie merkten, oh, das ist ja eine erfüllte Prophezeiung aus unserer Bibel, aus dem Alten Testament. Und da gibt es so manches, was hier in der Kreuzigung und so weiter passiert, was eine erfüllte Prophezeiung ist, aber Lukas lässt das aus. Lukas schreibt ja an den Theophilus, der ist Grieche, der kennt das Alte Testament sowieso nicht so gut und deswegen lässt der Lukas das aus. Aber der Lukas berichtet etwas, was ich als sehr, sehr bemerkenswert finde. Wir haben gelesen vom Josef von Arimathia. Verstand der eigentlich, was da passiert war? Und wir haben von den Frauen gelesen, verstanden die eigentlich, was da passiert war? Was meint ihr? Anna-Rose schüttelt den Kopf. Ich glaube, die Frauen und auch der Josef, der ja ein gottesfürchtiger Mann war, die Frauen waren auch gottesfürchtige Frauen, die waren verwirrt. Die waren verwirrt über das, was da geschehen war. Die waren verwirrt und verwundert und verschreckt, verängstigt wahrscheinlich, dass Jesus am Kreuz gestorben war. Und sie hatten keine Antwort, sie verstanden das nicht. Die saßen in einem tiefen Loch und die waren ohne Hoffnung, weil der, in den sie ihre Hoffnung gesetzt hatten, der war tot. Und er war vom Kreuz genommen, der war in Grab gelegt worden, so wie man es mit Toten macht. Die saßen in einem tiefen Loch, waren leer und ohne Hoffnung. Trotzdem, was sehen wir in Josef von Arimathia und auch in den Frauen? Was wir sehen ist, der Josef von Arimathia, der sagt nicht, oh, ich verstehe die Welt nicht mehr. Meine Hoffnung ist zusammengebrochen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß nur, dass all das, woran ich geglaubt habe, jetzt am Kreuz hängt. Ich wende mich ab von alledem, ich mache Schluss, ich ziehe einen Schlussstrich. Sehen wir nicht bei ihm, sondern er geht zu Pilatus, er bittet, dass er den Leib vom Kreuz nehmen kann und begräbt ihn dann in seinem Grab. Übrigens auch eine Erfüllung von der Prophetie. Und die Frauen, die wussten auch nicht, dass Jesus, genauso wenig wie der Josef, dass Jesus nach 3 Tagen wieder lebendig werden würde. Wussten sie nicht. Und trotzdem heißt es von den Frauen, sie folgten nach. Okay, sie folgten jetzt dem Josef zunächst mal, der den Leib Jesu zum Grab brachte. Und trotzdem haben mich diese 3 Worte irgendwo angesprochen, irgendwo gepackt. Die waren leer, die Hoffnung war zerstört, aber wir lesen, sie folgten nach. Trotz der unerwarteten Wende, trotz dem unerklärbaren, bis dahin unerklärbaren und unerwarteten Tod, trotz dem tiefen Loch, in das sie fielen, sie hörten nicht auf, Jesus nachzufolgen. Und das finde ich hier, da hat mich angesprochen. Diese Leute, der Josef und die Frauen und natürlich die Jünger auch, aber jetzt geht's erstmal um diese hier. Das war nicht eine Stunde schlechter Laune. Das war nicht ein Tag, der nicht gelungen war. Oder ein Moment der Niedergeschlagenheit. Das war wirklich ein tiefes Loch, in dem sie saßen. Da war eine Welt zusammengebrochen. Da waren hohe und frohe Erwartungen, die sie an Jesus hatten. Und jetzt war er tot. Jetzt war er weg. Und alles, was ihnen Halt für die Zukunft gab, das war ihnen weggenommen. Und vielleicht sind wir auch schon mal an so einem Punkt. An so einem Punkt, wo uns alles genommen wird, wo wir leer sind, wo wir hoffnungslos sind. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es bei uns eine Niedergeschlagenheit oder so, die jeder Mensch mal hat. Aber der Prozentsatz an Menschen mit Depressionen, mit Burnout, der steigt. Und selbst wenn es nur Verstimmung ist oder Trauer oder Angst oder sonst irgendwas, ich denke, wir dürfen uns hier Josef von Arimathea und die Frauen zum Vorbild nehmen, denn was sie uns zeigen, ist, nicht aufzugeben, nicht hinzuschmeißen, uns nicht umzudrehen und der ganzen Sache den Rücken zu kehren, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen. Und zwar nicht nur, was den Glauben betrifft. Die Frauen hatten ja was mitgebracht. Die Frauen hatten ja Spezereien, mit denen sie, also Balsam, mit dem sie den Leib Jesu einbalsamieren wollten. Die wollten ihm praktisch dienen. Also es geht darum, nicht nur in der Hoffnungslosigkeit den Glauben nicht über Bord zu werfen, sondern auch unseren Dienst nicht über Bord zu werfen. Ich habe das immer wieder mal gesehen in Leuten, die aus was für einem Grund auch immer in ein Loch fielen oder in eine Verstimmung fielen oder in eine Trauer fielen. Und dann haben sie nicht nur ihren Glauben abgelegt oder ruhen lassen, will ich mal ganz freundlich sagen, sondern haben ihren Dienst hingeschmissen. Und das sehen wir hier bei Josef und bei den Frauen ganz anders. Tod und Grab ist nicht das Ende, auch wenn es manchmal so aussieht. Die nächsten Verse, jetzt sind wir im letzten Kapitel, Lukas 24, 1-4. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Hilfe von oben, die kommt nicht über Nacht. Und die kam hier bei den Frauen auch nicht über Nacht. Jesus war zwei Nächte im Grab gewesen, zwei volle Nächte im Grab gewesen. Der Horror, den die Frauen erfuhren, die Hoffnungslosigkeit, die sie erfuhren, die blieben länger als eine Nacht. Manchmal dann geht es einem ja nicht so gut und dann legt man sich abends schlafen und dann denkt man, ach ja, morgen wachst du auf und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und die Frauen haben sich schlafen gelegen und die Welt war nicht am nächsten Tag in Ordnung. Und sie haben sich nochmal schlafen gelegt und die Welt war immer noch nicht in Ordnung. Und sie hatten keine Ahnung, wie lange das so weitergehen würde. Und trotzdem verlief alles nach dem unsichtbaren Plan Gottes. Alles verlief so, wie Gott es gewollt hatte, wie er es vorhergesehen hatte und wie er es bestimmt hatte. Nur die Frauen und wir auch oft in unseren Situationen, die Frauen konnten es nicht erkennen. Sie konnten nur warten, sie konnten beten, sie konnten sich gegenseitig trösten und ermutigen, Feste zu halten und weiter zu dienen. Als die Feiertage vorbei sind, da nehmen sie ihren Balsam, ihre Gewürze steht hier, ihre Spezereien und gehen zum Grab, um Jesus einzubalsamieren. Und hier sehen sie zwei Engel. Die zwei Engel erkennen sie nicht als zwei Engel, sondern als zwei Männer, die da beim Grab sind. Und da lesen wir jetzt drüber in den Versen 5 bis 14. Bis 9. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Die Aussage, die mich in den Versen anspricht, die steht in Vers 5. Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Das hat natürlich eine buchstäbliche Bedeutung. Die Frauen kamen zum Grab. Im Grab sind normalerweise die Toten, nicht die Lebendigen. Jesus war nicht mehr im Grab, deswegen ist schon buchstäblich zu verstehen, warum sucht ihr Jesus im Grab, den Lebendigen bei den Toten. Aber im tieferen Sinne fragen ja die Engel, warum sucht ihr Jesus da, wo er nicht zu finden ist? Warum fischt ihr nach Hoffnung, wo keine ist? Warum sucht ihr nach Erfüllung da, wo nur Leere ist? Das steckt ja mit in dieser Frage, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und das machen wir Menschen manchmal so. Und das machen wir Christen, müssen wir sagen, leider auch manchmal so. Dass wir unsere Hoffnung, unsere Erfüllung, unseren verlorenen Frieden, dass wir das an den ganz falschen Plätzen suchen. Dann suchen wir Ablenkung da, wo wir nur noch mehr zerstreut werden. Dann machen wir einen Fernseher an, um einfach auf andere Gedanken zu kommen. Was manchmal auch hilft und was manchmal auch in bestimmten Situationen gar nicht so falsch ist. Aber wir müssen nicht erwarten, dass wir lebendige Hoffnung da finden, wo Jesus gar nicht unbedingt ist. Wir lassen uns, ich merke das bei mir und ich sehe das bei anderen, wir lassen uns gerade dann geistlich gehen, wenn es uns geistlich nicht gut geht. Anstatt gerade dann zu Jesus zu gehen und uns an ihm festzuhalten. Anstatt gerade dann irgendwo zu einem Bruder, zu einer Schwester, in eine Gemeindestunde oder sonst wohin zu gehen, um auferbaut zu werden. Um andere zu treffen, die mit Jesus unterwegs sind. Nee, wir ziehen uns zurück. Wir suchen den Lebendigen bei den Toten. Falsche Hoffnungen. Die Frauen, die suchten Trost und irgendeine Hoffnung am falschen Ort. Sie suchten das im Grab. Und dann kommt eben dieser Satz, er ist nicht hier, er ist auferstanden. So, und jetzt kommen wir von Verhör und Verurteilung und Kreuzigung und Grablegung. Jetzt kommen wir fast zum Schlussgedanken des Evangeliums. Jesus ist nicht hier im Grab, er ist auferstanden. Und wisst ihr was, das ändert alles. Das ändert alles bei diesen Frauen, später ändert das alles bei den Jüngern und das ändert alles bei uns. Jesus ist nicht im Tod, Jesus ist auferstanden. Und das ändert unsere Vergangenheit. Dass Jesus auferstanden ist, ändert deine und meine Vergangenheit. Wieso? Weil in der Vergangenheit ohne Jesus waren wir Sünder. Und jetzt sind wir Heilige. Gut, die katholische Kirche würde das ein bisschen anders definieren, weil die eine andere Definition hat von, wer ein Heiliger ist. Aber die Bibel sagt, diejenigen, die zu Jesus gehören, das sind die Heiligen. Nicht die Sündlosen, aber die Heiligen. Und jemand hat gesagt, und ich habe das mal nachgeprüft und würde dem zustimmen, dass Gläubige, dass Jesus-Nachfolger in der Bibel gar nicht mehr als Sünder bezeichnet werden. Natürlich sündigen wir noch, aber dass Jesus auferstanden ist, hat unsere Vergangenheit geändert. Wir sind keine Sünder mehr, zumindest nicht mehr so, wie wir es früher waren, keine Rebellen gegen Gott mehr, sondern wir sind Heilige. aus Verurteilten, was wir ja vorher waren, wir standen unter dem Urteil Gottes, aus Verurteilten werden Freigesprochene, aus Fremden werden Kinder. Fremd für Gott, und jetzt sind wir plötzlich, weil Jesus auferstanden ist, sind wir Kinder Gottes. Dass Jesus auferstanden ist, verändert unsere Vergangenheit und verändert unsere Gegenwart. Was waren wir vorher? Die Bibel sagt, ohne Jesus waren wir Sklaven, versklavt. Wir waren Sklaven der Sünde. Und was sind wir jetzt? Jetzt sind wir Diener Jesu. Wenn wir so wollen, Sklaven Jesu. Wir sind Diener Jesu, wir dürfen ihm dienen, dem auferstandenen Herrn. Was für ein Unterschied, Sklaven der Sünde oder Diener Jesu, Diener des höchsten Gottes. Jesu Auferstehung verändert unsere Gegenwart. Aus Schwachen und Versagern werden Starke und Überwinder. In Jesus überwinden wir weit, was nicht heißt, dass wir nicht hier und da auch versagen, auf die Nase fallen. Aber was sagt uns Jesaja? Dann gibt er uns neue Kraft, hebt uns auf, dass wir weitermachen. Was für ein Unterschied! Vorher, wir waren in den Augen Gottes, egal wie erfolgreich wir im sozialen, im gesellschaftlichen Sinn waren, in den Augen Gottes waren wir Versager, wir haben versagt, wir haben nicht überwunden. Und jetzt sind wir Überwinder in den Augen Gottes, durch Jesus. In ihm, sagt die Bibel, überwinden wir weit. Und Jesu Auferstehung ändert unsere Zukunft. Aus geistlich Toten sind wir zu geistlich Lebendigen geworden. Aus ewig Verlorenen, wir waren ewig verloren. Wir sind ewig gerettet. Wir haben am Sonntag ein bisschen darüber gehört. Was für eine Kraft in der Auferstehung, die unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft verändert hat. Lass uns das einfach festhalten, lass uns die Worte festhalten, besonders wenn wir in Depressionen versinken, wenn wir in Hoffnungslosigkeit versinken oder wenn wir niedergeschlagen sind, egal wie stark das jetzt ist. Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden, Jesus lebt. In einem englischen Kirchenlied, da wird diese Hoffnung besungen, diese Auferstehungshoffnung. Ich lese mal vor, wie es in Deutsch sein würde. Weil Jesus lebt, kann ich mich dem morgigen Tag stellen. Weil Jesus lebt, ist alle Angst fort. Denn ich weiß, er hält die Zukunft in der Hand. Und das Leben ist wert, gelebt zu werden. Allein darum, weil Jesus lebt. Ich sage noch mal ganz platt. Wenn ich heute in irgendeinem Magazin oder christlichen Nachrichtenblatt oder sonst was von einer Totenauferweckung lese, und hier und da habe ich davon gelesen, dann muss ich bekennen, dann bin ich erstmal skeptisch. Also kommt ja auch nicht jeden Tag vor. Also ich war noch bei keiner Totenauferweckung dabei und von daher bin ich skeptisch. Und die Frauen, die nie aufgehört hatten, Jesus zu dienen, die gehen jetzt zu den Jüngern, um denen zu sagen, wir haben Jesus getroffen oder uns wurde gesagt, er ist auferstanden, und die Jünger sind auch skeptisch. Genauso wie wir heute skeptisch sind, wenn wir hören, hier oder da ist einer von Toten zurückgekommen, den haben sie im Namen Jesu auferweckt. Die Jünger waren auch skeptisch und dann muss Jesus ihnen erscheinen und muss noch ein paar Wunder drauflegen. Er hat ja unzählige Wunder getan. Und jetzt muss er noch ein paar drauflegen, um die Jünger zu überzeugen, hey, ich bin's, ich lebe, ich bin der Sohn Gottes. Aber da ist das Muster, nach dem Jesus arbeitet. In Matthäus 12 lesen wir im Vers 20, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Wenn jemand sowieso schon geknickt ist, sowieso schon angeschlagen ist, wird der Herr nicht dieses Rohr gänzlich zerstören. Und er sagt, den glimmenden Docht, also der nur noch vor sich hin glimmt und dampft, den glimmenden Docht will er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Hab vor Augen, wo die Jünger alles durchgehen. Die Hoffnungslosigkeit, die Traurigkeit, die sitzen da hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst hatten, dass sie vielleicht auch noch gefangen genommen werden würden. Sie sitzen da, haben Angst, wissen nicht genau, was sie machen sollen. und wissen auch nicht, wie die Zukunft aussieht. Und dann unternimmt Jesus alles, um ihnen Glauben und Hoffnung zurückzugeben und um diesen glimmenden Docht in ihnen wieder in helle, lodernde Flamme zu bringen. So, jetzt lesen wir unseren langen Text für heute, wo nämlich in verschiedenen Situationen dieser Gedanke rauskommt. Lukas 24, Vers 10 bis 43. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten. Sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor, also die Worte der Frauen kamen den Aposteln vor, wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. So wie ich eben gesagt habe, wenn ich irgendwo lese, da ist einer von Toten auferweckt worden, dann kommt mir das auch, muss ich ehrlich sagen, kommt mir das auch erstmal vor wie ein Märchen. So war es auch bei den Jüngern. Sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Ich glaube, das waren so ungefähr 11 Kilometer. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Können wir uns vorstellen, wie trübselig, die da die 11 Kilometer abgeklappert haben. Sie redeten von all diesen Geschehnissen. Es muss eine traurige Kommunikation gewesen sein. Vers 15. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, dass er der sei, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen zu ihnen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach, also Jesus sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seiner Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Kann man sich vorstellen, dass man da die 11 Kilometer oder wie viel es waren, brauchte? Jesus hat bei Mose angefangen. Welches ist der erste Hinweis in der Bibel auf Jesus? Im ersten Buch Mose. Okay, bei der Schöpfung noch deutlicher, 3 Vers 15, wo nach dem Sündenfall Gott zu Satan sagt: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen, ihren Nachkommen und der Nachkomme der Frau wird Satan den Kopf zertreten. Er wird dich besiegen. Du wirst ihn in die Ferse stechen, er wird leiden, aber du wirst besiegt werden. Ich bin sicher, Jesus hat den Vers zitiert. Hat von Mose angefangen, durch die Schriften, 5. Mose steht, dass Gott einen Propheten wie Mose erwecken wird. Oder das Zepter, als Jakob seine Söhne gesegnet hat und Juda gesagt hat, das Zepter, dass der Herrscherstab wird von Juda nicht weggenommen werden. Also aus Juda wird der kommende Messias kommen. Und so ist Jesus durchs Alte Testament gegangen und hat ihnen all die Verse und Prophetien gesagt, die auf ihn hinwiesen. Und die haben wahrscheinlich, ich gehe davon aus, die haben nur noch mit den Ohren geschlackert. Wir haben gesagt, oh, wir wussten gar nicht, dass der Vers sich auf den Messias bezieht. Oh, und der Vers auch nicht. Und der Vers, da haben wir uns immer drüber gewundert, was der bedeutet. Weil wir konnten nicht verstehen, der Messias, der soll doch eigentlich König sein. Und dann stehen da Verse über Leiden. Und plötzlich gingen ihnen die Augen auf, weil Jesus das ganze Alte Testament mit ihnen durchging und darauf hinwies, was sich auf ihn bezog. So, jetzt geht's weiter. Vers 28. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Kann ich mir so richtig vorstellen. Ich meine, die hatten ja Jesus vorher gesehen. Die hatten ja gesehen, wie er, was weiß ich, beim Abendmahl waren sie wahrscheinlich nicht dabei oder beim Passafest, aber vielleicht beim anderen Passafest, wie Jesus Brot nahm, so seine Art, wie er es gebrochen hat. Oder als er die 5000 und die 4000 später speiste. Daran konnten sie plötzlich erkennen, oh, der macht das wie Jesus. Und dann wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Aber dann war er plötzlich weg. Und sie sprachen, Vers 32, sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Toll, ne? Denen brannte das Herz, als Jesus ihnen die Schriften auslegte. Als Jesus bei ihnen war und ihnen die Schrift erklärte. Das Herz brannte. Vorher war das Herz tot. Die waren traurig. So traurig, dass es offensichtlich war. Die sprachen nur über das, was geschehen war. Über Tod und Folter und Gerüchte und all diese Dinge. Und jetzt plötzlich fängt das Herz wieder an zu brennen. Plötzlich fängt der glimmende Docht wieder an zu brennen. Das macht Jesus. Vers 33. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück, wieder 11 Kilometer. Und fanden die 11 und ihre Gefährten versammelt, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie erzählten selbst, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Bei Jesus ist auch schon erschienen. Jetzt konnten sie austauschen, er war beiden Seiten erschienen. Davon Jesus selbst ihre und er spricht zu ihnen. Aber bestürzt und voller Furcht meinten sie einen Geist, und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum steigen Beil in euer Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, rührt mich an und schaut, ein Geist hat Fleisch und noch, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er sagt, zeigt die Hände und Füße, aber die aber nicht glaubten vor Freude, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig, und er nahm es und aß vor ihnen. Also ich kann die Jünger verstehen. Selbst wenn sie ihn da jetzt, die mindestens zum zweiten Mal sahen, nicht nur die beiden aus Emmaus, sondern auch die anderen, die in Jerusalem waren, sie sahen ihn jetzt erneut und trotzdem, sie konnten es nicht glauben vor Freude. Was macht Jesus? Er geht auf ihren Unglauben ein. Also, Jesu Auferstehung ändert alles. Genauso, wie wir eben bei den Frauen gesehen haben. Als die Jünger die Begegnung mit Jesus haben, da wird der glimmende Docht wieder zur Flamme. Und da brennt wieder alles hell. Es passiert, als Jesus ihnen begegnet, als sie Gemeinschaft haben mit ihm, als sie Gemeinschaft haben miteinander, wie wichtig die Gemeinschaft miteinander ist, und als sie intensiv mit Gottes Wort konfrontiert werden. Und dann eben glauben sie immer noch nicht, aus welchem Grund auch immer. Aus Freude steht hier. Was macht Jesus? Rügt er sie, weil sie immer noch nicht glauben, nachdem sie ihn jetzt mehrmals gesehen haben? Nein, er rügt sie nicht. Rennen sie vor ihm weg? Nein, sie rennen nicht vor ihm weg, weil sie erschrocken wären oder sonst was. Geht Jesus frustriert weg, weil die Jünger scheinbar so träge sind zu lernen? Nein, Jesus geht nicht von ihnen weg, trotz ihrer Zweifel. Jesus behandelt ihre Zweifel ganz geduldig, bis dass sie überwunden sind. Und dann, und dann sagt er anschließend nicht zu den Jüngern, so, und jetzt seht erst mal zu, dass ihr Männer und Frauen Gottes werdet, seht mal zu, dass ihr ein gescheites Fundament kriegt, dass ihr mit euren Zweifeln zurechtkommt und dass ihr mal wieder vor Glauben sprüht. Das sagt er nicht zu ihnen. Es ist ganz interessant, wie Jesus zu ihnen redet. Verse 44 bis 53. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz des Mose, in den Propheten, den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Also nochmal eine Lektion im Alten Testament. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Nochmal hakt Jesus hier nach. Mit Belehrung, mit Glaubensfestigung, die Zweifel der Jünger zu zerstören. Wie macht er das? Was macht Jesus, damit Zweifel weggehen? Was macht Jesus, damit der Glaube der Jünger fest wird? Was macht er? Er macht ein Bibelstudium. Ja, wir wissen nicht, ob es Mittwochabend war, aber er macht ein Bibelstudium mit ihnen. Wie benutzt man anders Wort? Genau. Ja. Er belegt es. Wodurch belegt er es? Durch die Schriften, ganz genau. Jesus nimmt oder zitiert die Schrift, das Alte Testament, das Wort Gottes, und zerstört, indem er einfach nur sachlich aufzeigt, hier, das und das steht in der Schrift und ist erfüllt durch mich. Das und das steht in der Schrift und ist erfüllt durch mich. Und dadurch begegnet Jesus den Zweifeln der Jünger. Wie begegnet Jesus unseren Zweifeln? Nicht dadurch, dass wir alles Mögliche googeln und alle möglichen Meinungen einholen. Also ich habe nichts gegen Google, ich google selbst viel. Aber das, was uns zum Glauben gegeben ist, ist die Schrift. Die Bibel sagt in Römer 10, glaube ich, da heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aus der Schrift. Und deswegen ermutige ich Leute auch immer wieder, Leute, nehmt eure Bibel zur Hand, nicht nur sonntags und mittwochs oder, ich meine, ihr seid eine dankbare Gruppe, ihr kommt auch mittwochs hierher, das tut uns allen gut. Aber auch sonntags, sage ich, Leute, nicht nur sonntags, nehmt eure Bibel jeden Tag, lest da drin. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und wiederum, glaube ich, muss eine ganze Weile gedauert haben, bis Jesus dann durch 5 Bücher Mose, durch die Schriften und Propheten durch war und sie da belehrt hat. Lasst uns das Wort Gottes nie unterschätzen. Auch das Alte Testament nicht. Irgendeiner, ich weiß nicht, ob das noch in Siegen war oder schon hier, sagte mal zu mir, also weißt du was, Wolfgang, ich kann mit dem Alten Testament nichts anfangen. Ganz schade, ganz schade. Denn das Alte Testament ist genauso wie das Neue Testament Wort Gottes und vieles im Neuen Testament verstehen wir viel besser, wenn wir die Grundlage des Alten Testaments haben. Ich meine, wir sind jetzt sonntags gerade, werden übernächsten Sonntag mit Daniel fertig. Altes Testament. Und Gott hat uns so gesegnet. Lass uns das Alte Testament auch nicht unterschätzen. Das Wort Gottes, Altes und Neues Testament ist unsere Waffe gegen Zweifel und unsere Waffe im Kampf gegen Satan. Ist uns Licht. Gottes Wort ist Licht, ist Trost. Sagt die Bibel, ist, dass es Licht ist. Ist Trost, ist Hoffnung, ist frisches Wasser für unsere Seele. So, nach dieser erneuten Stärkung gibt es noch zwei Gedanken, die ich erwähnen möchte. Zwei wichtige Schritte. Achtet mal drauf. Zunächst in Kapitel 24, die Verse 47 bis 49. Da sagt er, und in seinem Namen, Moment mal eben, ja, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Aus den Versen, was würdet ihr sagen, was ist hier ein wichtiger Schritt? Eine wichtige Aussage Jesu. Genau, der Missionsgedanke. Und ich finde es auffällig, dass dieser Gedanke, den Jesus nach der Auferstehung kurz vor seiner Himmelfahrt erwähnt, dass er in allen vier Evangelien erwähnt wird, nicht überall mit den gleichen Worten, aber in allen vier Evangelien plus in der Apostelgeschichte, bevor Jesus auffährt gen Himmel. Weltevangelisation ist dem Herrn so wichtig, dass er es immer wieder erwähnt hat. Und das in Verbindung mit der Ausrüstung durch Kraft aus der Höhe, mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist. Und das ist eine Sache, die auch bei uns als Gotteskinder, als Jesusjünger in Erinnerung bleiben sollte und uns wichtig sein sollte und eine hohe Priorität haben sollte, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und dass wir den Auftrag Jesu, in alle Welt zu gehen, wahrnehmen und ernst nehmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand von uns in den nächsten Jahren in alle Welt geht und eine unerreichte Volksgruppe erreicht, aber wir arbeiten anders daran mit. Wir arbeiten daran mit, indem wir Menschen senden, dahin zu gehen, indem wir es Menschen ermöglichen, dahin zu gehen, finanziell, indem wir sie unterstützen. In so gut wie allen unseren Gebetsgruppen beten wir für unsere Missionare, für andere Missionare, die genau das tun. Und 40%, über 40% der Weltbevölkerung sind immer noch ohne das Evangelium. Muss man sich mal vorstellen, nach 2000 Jahren. Und das darf uns nicht kalt lassen. Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt meine Zeugen sein in der ganzen Welt. Das ist ein klarer Auftrag. Da kommen wir noch mal drauf zurück. Und zwar kann ich euch das Datum schon sagen, am Sonntag, dem 15. Oktober. Da kommen wir noch mal auf den Gedanken zurück. Und dann eben der Dienst für Jesus. Egal, was das für ein Dienst ist. Jesus sagt, wartet, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können viel machen. Wir können viel machen durch unsere eigenen Fähigkeiten. Gott hat jedem von uns irgendwelche Talente mit in die, Talente, Begabungen mit in die Wiege gelegt. Der eine kann gut singen, der andere, der kann gut malen, der andere, der hat Denken wie ein Architekt, der andere, der ist praktisch veranlagt. Jeder hat seine Begabungen. Aber mit Begabungen allein kommen wir im Reich Gottes nicht unbedingt vorwärts. Sondern wir brauchen die Kraft, die Anleitung, die Führung, Erfüllung durch den Heiligen Geist. Ich bete immer wieder, wenn ich eine Predigt vorbereite oder bevor ich sie halte, Herr, schenk, dass ich nicht nur einen Vortrag, der gut klingt vielleicht, einen Vortrag halte. Ich möchte keinen Vortrag halten. Lieber ein paar ganz schlichte Worte, aber geleitet und erfüllt durch den Heiligen Geist. Da kommt nämlich was bei raus, als ein Vortrag mit toller Rede und ohne den Heiligen Geist. Dienst aus eigener Kraft führt zu keinem Ergebnis. Ja, und damit kommen wir zu den letzten Worten, die Verse 50 bis 53. Da heißt es, er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie, und es geschah, indem er Moment. Indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren allezeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Wenn ich die Verse lese, beiß ich mich immer an einem Vers feste. Und das ist der Vers 51. Und damit möchte ich auch das Lukas-Evangelium abschließen. Die letzten Momente Jesu oder die letzten Momente der Jünger mit Jesus. Was war der letzte Eindruck, den Jesus hinterließ? Nach diesen Versen. Dass er sie segnet. In dem Jesus-Film wird das sehr schön illustriert. Ich rede jetzt nicht von irgendeinem Jesus-Film, sondern der Jesus-Film von Campus für Christus, der in ein paar tausend Sprachen übersetzt worden ist und so weiter. Sehr evangelistisch. Da sind die Jünger alle auf dem Berg und Jesus wird aufgenommen, Wolken umgeben ihn und er hat seine Hände ausgebreitet und segnet sie. Was heißt, die Jünger, die haben, wissen wir aus der Apostelgeschichte, die haben hinter Jesus hergeguckt. Klar, hat von uns auch noch keiner gesehen, wie jemand, der gerade noch bei uns stand, plötzlich nach oben bewegt wird und dann bis in die Wolken und die Wolken umgeben ihn, dann kann man ihn nicht mehr richtig sehen. Die Jünger haben nach oben geguckt, selbst als er weg war. Und den letzten Blick, den die gehabt haben, war ein segnender Jesus. Nicht ein Jesus, der sie gesegnet hat, der Herr segne euch und dann hat er die Hände in die Hosentasche gesteckt, sondern er wurde aufgenommen in den Himmel und während er aufgenommen wurde, segnete er sie. Und ich denke mir, das wird vielleicht der Blick gewesen sein, wenn die Jünger dann in alle Welt gingen, und sie gingen ja in alle Welt, fast alle von ihnen, wenn sie dann verfolgt wurden, wenn sie geschlagen wurden, wenn sie in einem finsteren Kerker saßen und haben dann mit Jesus gesprochen und haben sich dann an die letzten Minuten mit ihm erinnert, dann sahen sie diesen Jesus, der segnend in den Himmel auffuhr und wirklich bleibend dabei war, sie zu segnen. Wenn Zweifel kamen, wenn Anschuldigungen kamen, wenn Verurteilungen, Drohungen kamen, dann erinnerten sie sich an diese letzte Begegnung mit Jesus und hatten ihn vor Augen, wie er sie gesegnet hat. Diese Segnung, die hat ja nicht aufgehört. Da ist Jesus immer noch bei. Und ich denke, das ist ein Gedanken, den auch wir mitnehmen dürfen. Egal in welcher Situation, ob das eine Situation der Freude ist, ob das eine Situation der Niedergeschlagenheit ist, ob das eine Situation der falschen Anschuldigung ist, was auch immer. Lass uns das Bild, was Lukas uns hier am Ende gibt, lass uns das mitnehmen. Jesus wurde in den Himmel aufgenommen, während er aufgenommen wurde, segnet er. Und nirgendwo steht, dass er aufgehört hat. Lass uns auch jetzt heute Abend unter diesen Segen Jesu stellen. Herr, wir möchten dir danken für dieses Evangelium, das du uns durch Lukas gegeben hast. Wir möchten dir danken für ein herrliches Bild, Herr, das der Heilige Geist durch Lukas gezeichnet hat und dass wir dich so klar und deutlich erkennen dürfen als ein Mensch wie wir und doch ohne Sünde und der uns begleitet, der uns segnet, der uns nicht wegschickt, auch nicht wenn wir durch Täler gehen, sondern der den glimmenden Docht immer wieder in eine helle Flamme bläst. Herr, das ist das Werk deines Geistes, der uns immer wieder brennend macht für dich. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, für solche auch heute Abend unter uns, die vielleicht mit Lasten gekommen sind, Herr, dass du ihnen deinen Trost gibst und dass du ihnen Erleichterung gibst, dass du der Wind bist, Herr, der sie trägt und der sie auch wieder fliegen lässt wie Adler, der die Lasten abnimmt und für uns trägt. Herr, das hast du immer gemacht. Herr, und du bist in den Himmel gegangen, deine Jünger hast du gesegnet und deine Jünger hast du durch die Jahrtausende gesegnet bis in die heutigen Zeit. Wir danken dir, dass wir unter deinem bleibenden, anhaltenden Segen stehen und leben dürfen. Herr, und auch aus Dankbarkeit wollen wir dir jetzt zur Ehre Lieder singen, wollen dich besingen und anbeten, wollen dir danken für die Gemeinschaft im Abendmahl, die wir mit dir haben. Amen.